Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Jan Peiniger, der ist der Gründer von Ignite.video, eine europäische Alternative zu bekannten Videohosting-Plattformen wie Vimeo oder dem JW-Player, den es schon auch eine ganze Weile gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ja, und die Idee zu Ignite Video entstand eigentlich aus einem Agenturprojekt für das Phantasialand. Die haben eine Cookie- und consentfreie, DSGVO-konforme Lösung für Videos gesucht, um eben richtig hochwertige Videos auf ihrer Webseite einzubinden. Der Use Case ist auch in den Shownotes verlinkt, wenn du dir das mal anschauen willst. Ja, und wir sprechen über ganz viel im Podcast, unter anderem auch über einen Schmerz, den du vielleicht auch hast als technischer Gründer, nämlich um das Thema selber das eigene Produkt zu vertreiben, zu promoten oder in Sales Calls zu gehen. Da hat er nämlich einen LinkedIn-Artikel drüber geschrieben und es mal ein bisschen auf die Hosen runtergelassen, was ich sehr cool fand. Auch der ist in den Shownotes verlinkt. Ja, genau, also coole Folge, hörst du unbedingt an. Am Ende gibt's wie immer einen kleinen Gutscheincode oder nicht wie immer, aber meistens versuche ich das irgendwie rauszukitzeln. Auch diesmal hat's geklappt, gibt's am Ende der Folge. So. Und weil das letzte Mal ganz gut funktioniert hat, nochmals die Bitte, teil doch gerne den Podcast, diese Folge, irgendeine andere, die dir gefallen hat, entweder in deinem eigenen Podcast, auf LinkedIn, Twitter, sonst irgendwo und tagge mich da, sodass ich das sehe. Und dann erwähne ich gerne dein Projekt, deine Firma, dein Profil, was auch immer du möchtest, schreib mir das auch gerne dazu oder eine kurze Nachricht. Dann erwähne ich das nächste Mal im Intro. So. Nun geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge mit Jan und mir. Guten Morgen, Jan, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Klar, Mann, sehr gern. Kannst du mal in deinen Worten sagen, wer du bist und was du denn genau machst?
Das ist immer auch so eine Frage, die super schwer zu beantworten ist. Also ich bin Jan, ich bin jetzt 42 Jahre alt, bin Digitalo, sage ich manchmal so lapidar daher, wenn jemand aus dem Nicht-Digital-Kontext mich das fragt. Ansonsten, letztendlich baue ich irgendwie digitale Produkte oder digitale Plattformen, Design, Coding, bisschen Infrastruktur, alles, was halt irgendwie nötig ist, um rauszufinden, ob man irgendwie was gebaut bekommt, was hoffnungsweise irgendwie ein Problem löst. So, dass ich baue digitale Sachen, würde ich sagen.
Digitale Sachen. Und welche digitale Sachen baust du aktuell?
Aktuell bin ich jetzt sozusagen neu in der Gründung drin mit Ignite. Ignite ist eine Video-Hosting-Streaming-Plattform und da versuchen wir gerade eine europäische Alternative an den Start zu bringen zu Plattformen wie jetzt Vimeo, JW Player, um sozusagen Video-Hosting auf eigenen Plattformen, eigenen Websites komplett nochmal cookie-frei, so wie man es schlagwortmäßig sagt, aber vor allem auch entsprechend consent-frei unterzubringen. Gibt's sozusagen eine klare Differenzierung nochmal zwischen DSGVO-konform und consent-frei. Können wir vielleicht noch später ein bisschen drüber quatschen. Aber unbedingt. Da bauen wir gerade im sozusagen Video-Hosting-Bereich mit Ignite eine Plattform auf, die mal eine europäische Alternative zu den ganzen Playern, die es da schon gibt, darstellen soll, ja.
Das heißt, ihr baut es gerade noch auf, aber die Plattform gibt's ja schon. Ihr habt auch schon erste Kunden, reden wir bestimmt auch gleich drüber. Wie groß ist es heute? Also baust du das alleine? Hast du da schon Angestellte? Weil eine GmbH ist es ja schon auf jeden Fall. Ist ja jetzt, du meinst es ja schon ernst, sage ich mal.
Genau, wir meinen es ernst. Wir haben es jetzt im letzten Jahr sozusagen aus der Agentur oder aus einem Agenturcase bei uns raus entwickelt. Da ist der Need aufgekommen und sind jetzt dann in die Gründung gegangen. Mitte letzten Jahres, Herbst letzten Jahres, hat ein bisschen gedauert, bis das so durch war mit allen Formalitäten, aber es ist eine eigene GmbH, die Ignite Video GmbH, und Ende des Jahres ist dann noch der liebe Philipp dazugekommen als Mitgründer, der so aus dem Bereich Marketing, Go-to-Market-Strategie kommt, und das heißt, da sind wir schon mal jetzt zu zweit an der Gründerfront und haben noch einen Entwickler mit an Bord und noch ein bisschen Support im Bereich auch Infrastruktur von Agenturseiten. Also ich sag mal so 3,5 sind wir gerade, plus mal externe Hilfe hier und da. Aber noch ganz, ganz frisch tatsächlich.
Okay. Und kannst du schon was sagen zum Thema Umsätze? Also ihr macht ja schon Umsätze, nehme ich an. Ihr habt ja auch schon Kunden, aber wie gestaltet sich das?
Genau. Also Umsätze sind noch minimal aktuell. Da sozusagen arbeiten wir noch an der Sechsstelligkeit. Aber also wir sind wirklich jetzt reingestartet. Im letzten Jahr war stark der Fokus darauf, das Produkt einfach an den Punkt zu kriegen, so dass wir sagen, wir sind auch mit einem konkurrenzfähigen MVP am Start, lösen sozusagen unser Kernproblem, dass es eben möglich machen, auch Self-Serving, sich da zu registrieren, seine Videos dazu verwalten, seinen wirklich einfach zugänglichen Embed-Player zu bekommen, alles entsprechend unter den Anforderungen, die wir da haben an die Consent-Freiheit und die DSGVO-Konformität. Und da ist letztes Jahr viel Arbeit reingeflossen und jetzt geht's gerade los, dass wir anfangen, mehrere Kunden onzuboarden. Wir haben aber auch schon eine gute Anzahl jetzt am Start, vor allem auch ein paar größere. Aber es ist jetzt noch nicht, dass wir da jetzt sich irgendwie lohnt, signifikant über Umsätze, glaube ich, zu sprechen. Aber das ändert sich hoffentlich jetzt auch in den nächsten Monaten und in diesem Jahr.
Da bin ich schon gespannt, wenn wir so über das Thema Marketing und Vertrieb dann sprechen. Wie ist das ganze Thema entstanden? Du hast ein bisschen angedeutet, ihr habt ein Agenturgeschäft. Gab es dann irgendwann vermehrt Anfragen? Hier, wir brauchen eine Videoplattform und wir wollen XYZ ohne 48 Cookies das einbinden und Pop-ups. Weil jetzt 2024 eine neue Videoplattform zu bauen, das ist ja sicherlich jetzt nicht so die naheliegendste Idee.
Genau, ja, so gesehen ist vielleicht auch ein bisschen kurios, aber insgesamt, wie du sagst, muss man sagen, der Markt an sich, was irgendwie Videohosting angeht, wächst jetzt nicht außer dem üblichen mit dem Gesamtmarkt irgendwie wachsen, aber da ist jetzt nicht unendlich viel Wachstum generell drin. Und entstanden ist es aber daher, dass wir auf Agenturseiten, wo wir halt auch viel Plattform bauen, Content-Plattform bauen, Webseiten bauen und wir einen Kundencase hatten, in dem Fall war es das Phantasialand, Erlebnispark mit irgendwie Hotels und allem Pipapo drumherum. Das heißt, so ein sehr emotional aufgeladenes Thema, was halt in Bewegtbild und Video natürlich viel, viel besser funktioniert als statisch. Deswegen produzieren die halt auch sehr viel Bewegtbild-Content, stecken da viel Energie und Ressourcen rein, machen das sehr, sehr hochwertig und dementsprechend, ich sag mal, interaktiv, multimedial ist auch die ganzen Webplattformen da aufgestellt und dann waren die bisher Kunde bei Vimeo und dann kommst du halt irgendwann mal in die Prüfung und dann stellst du fest, unbedarft, ah ja, das war jetzt auch sämtliche dekorativen Videos, sonst was, wird halt über Vimeo ausgespielt, aber das ist gar nicht okay, das auszuspielen ohne Consent. Also nicht nur, wenn man den Event-Player nutzt, sondern auch generell die Implementierung. Und dann packst du das hinter den Consent, wie es sich gehört, wie es auch mit YouTube ist und anderen. Und dann stellst du fest, dass dir deine Video-Views halt je nachdem, wie hoch deine Prozentzahl an Consent-Ablehnung halt ist, einbricht. 30%, 40%, 50%, so im Schnitt ist es gerne mal die Hälfte, je nach Case. Und das tut halt dann schon auch weh als Marke, als Unternehmen, wenn man irgendwie denkt, ja, wir machen hier so viel, wollen irgendwie da unsere Inhalte gerne auch im Bewegtbild zeigen und dann fehlt dir die Hälfte. Oder andersrum, du hast irgendwie immer die Hälfte an Potenzial auf der Strecke gelassen und dann waren wir, also ich bin ja gar nicht und deswegen, das ist so kurios, dass ich irgendwie jetzt hier in so einem mehr oder weniger Privacy-Datenschutz-Case drin bin, aber ich bin überhaupt kein Jurist oder irgendwas. Ich habe nichts, Datenschutz kickt mich an sich überhaupt nicht. Aber mich kickt's halt, also Bewegtbild kickt mich, Video kickt mich. Ich habe mal Film und Animation studiert, viel 3D-Design, so Sachen. Und mich kickt aber Experience und Web-Experience. Und daher kam es, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie jetzt keine Lösung haben, dass auch in der Skalierung, die wir brauchen, nicht einfach alle Videos zeigen zu können. Und dann haben wir eine Lösung gebaut selbst. Ich hatte da noch ein bisschen was in der Schublade, weil ich über die Corona-Jahre eine Plattform gebaut habe für Fitnesstrainerinnen, wo sie Kurse live geben konnten, aber auch on demand mit einer kleinen Monetarisierung dahinter. Habe ich gesagt, okay, ich weiß grob, wie das schon zu tun wäre. Dann haben wir es gemacht, haben es implementiert. Es hat gut funktioniert. Es hat allen Tests sozusagen standgehalten. Und dann kam der nächste Kunde erstmal auch in der eigenen Agentur um die Ecke. Da hatten wir dann wieder den Fall, was machen wir denn mit Video-Hosting? Da passiert auch ein bisschen mehr. Dann haben wir gesagt, gut, lass uns doch mal probieren, da vielleicht ein Produkt draus zu machen und mal gucken, ob wir auch aus unserer eigenen Bubble rauskommen. Und es ein paar andere gibt, die das Problem vielleicht auch gerne lösen würden oder da einfach auch sich das Leben einfacher machen wollen mit einer Lösung irgendwie, die sozusagen das EU-Special ist für das Ganze.
Ich habe Fragen, war Vimeo nicht französisch oder bin ich das durcheinander? Es gab aber auch irgendeinen französischen Video-Hosting-Dienst, war es nicht Vimeo?
Nee, Vimeo ist ein US-Laden, die sind auch an der Börse.
Ah, okay.
Was sozusagen aus Marktsicht vielleicht nochmal ganz interessant ist, aber nee. Dann gibt es JW
Daily Player. Motion. Daily Motion hieß es aus Frankreich, oder?
Ja.
Okay.
Genau. Die gehen ja mehr und mehr Richtung, sag mal, YouTube-like, eigene Community, eigenes Explorieren. Das hatte Vimeo oder hat's ja auch. Aber in Europa gab es, glaube ich, vor ein, zwei Wochen auch die Meldung, dass sie sich aus dem Bereich zurückziehen werden, weil es immer schwieriger wird, regulatorisch. Also aus diesem, mit der eigentlichen eigenen Public Discovery, sozusagen diesem YouTube-like offenen Part, und dass sie sich damit dann in Europa auch rein auf das B2B-Geschäft konzentrieren werden, wo sie sich eh schon drauf konzentrieren. Aber ja, genau.
Okay, naja, interessant. Das heißt, reicht dann EU alleine schon aus, um sowas DSGVO-konform zu machen? Und du hast ja auch angesprochen, jetzt sind wir schon dabei, was ist dann nochmal konsentfrei? Also was ist da der Unterschied?
Genau, also DSGVO-konform sagt ja erstmal, dass die Implementierung so geregelt ist, dass man entsprechend nach den Anforderungen, die dargestellt werden, seine Sachen ausliefert, betreibt und mit den Daten umgeht. Das ist aber natürlich dann auch in ganz vielen Fällen schon gewährleistet, wenn man die Dinge hinter den Consent packt. Das heißt, der Nutzer stimmt zu, dass seine Daten an Third-Party-Anbieter XY gehen und alles fein, und dann ist man DSGVO-konform, weil man halt hinter dem Consent ist. Wenn man jetzt halt aber konsentfrei sein will, muss man on top noch dafür sorgen, dass eben nicht bei einem Third-Party-Anbieter noch ein Nutzerprofil zum Beispiel von den jeweiligen Endkunden angelegt wird. Das heißt, dass da nicht personenspezifische Daten übertragen werden. Dann wird es wahrscheinlich sehr schnell irgendwie sehr juristisch. Dann fängt man sich wieder an, darüber zu streiten, ob die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist oder ob es okay ist, wenn man sie nur für einen sehr kurzen Zeitraum speichert und so weiter. Aber ich glaube, da sind wir mittlerweile irgendwie ganz gut gesetzt, so dass das mal okay ist, die für einen kurzen Zeitraum zu speichern, weil es eh nicht anders geht. Irgendwie das Internet ohne die Übermittlung von IP-Adressen funktioniert ja auch nicht. Aber die Consent-Freiheit ist halt dann gegeben, wenn man halt eben keine Nutzerdaten an Third Party weitergibt, ohne sich vorher da die Einstimmung für oder die Zustimmung für zu holen. Und das tun wir nicht. Und damit ist man mit uns in der Lage, auch Videos auch mit einem Embed-Player consent-frei zu nutzen. On top kann man, wenn man möchte, noch auch seine eigene First-Party-Domain andocken. Das heißt, dass das nicht mal, wir haben eine generische Domain, über die wir sonst noch ausliefern, dieses video.cdn.net oder ein, zwei andere, wo man dann seinen eigenen Firmennamen.video.cdn.net bekommt, seinen eigenen Endpoint, aber man kann auch seine videos.meinedomain.de bei uns andocken, wenn man möchte. Mhm. Und hauptsächlich aber nehmen wir keine Kundenprofile an, speichern keine Nutzerdaten und sind damit dann entsprechend safe.
Okay. Du hast ja aber trotzdem, also ich erstmal muss ich sagen, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ich finde Phantasialand ich habe ja auch die ganze Webseite mit der Agentur gemacht, weil das ist ja schon ein cooler Showcase für das Thema, weil du hast ja diese ganzen Shows, die machen, und dann bist du, glaube ich, es gibt so eine Content-Page bei denen. Ich suche die raus und verlinke die, könnt ihr euch das anschauen, wo es mehrere Videos gibt, also jetzt nicht so den typischen Videoplayer, wie man es kennt, sondern es gibt auch einen Hochkantteil, irgendwie ist das in die Seite eingebaut, dass dann im Hintergrund an der Seite was läuft. Und das finde ich sehr schön gemacht und ist ein cooler Showcase auf jeden Fall. Ist das der erste Kunde gewesen? Ihr habt das für den gebaut und mit dem dann validiert und dann auch gesagt, hey, das kostet so und so?
Genau, also es war der erste Kunde. Gebaut haben wir es von Anfang an auf eigene Kappe. Wir gesagt haben, okay, das ist eine Lösung, die wir vielleicht für uns so schon dann nutzen können, und dass daraus dann die Produktidee entstanden ist, es schwebte mir irgendwie schon so im Hinterkopf, weil ich dachte, ey, lass das doch mal probieren. Ich wollte das Problem einfach erstmal lösen. Ich wollte gar nicht irgendwie Budgetdiskussionen irgendwie führen müssen darüber, sondern ich wollte mal gucken, was irgendwie geht. Und irgendwie war so im Hinterkopf schon so das Gefühl da, wäre schon cool, daraus vielleicht auch ein Produkt zu machen. Weil das ist so, da zieht es mich halt auch irgendwie hin. Das ist so nochmal, macht halt unendlich viel Spaß auch dann an diesen Sachen zu tüfteln. Deswegen ja, aber das war der erste Kunde. Und für den haben wir es dann auch direkt eingesetzt. Mittlerweile haben wir noch eine ganze Stange mehr. Können wir sicherlich auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Mhm. Aber die waren auf jeden Fall die ersten. Und das ist auch natürlich ein imposanter Case mit der Menge auch an Videos, die da im Einsatz sind auf der Website, auch im digitalen Magazin bei denen querbeet, ja.
Okay. Das ist echt, also noch mal kurz zu dem Thema. Du hast ein bisschen angesprochen und wir haben es ein bisschen jetzt schnell abgehandelt, aber ich denke, da wird auf jeden Fall eine Rückfrage sonst kommen.
Werbung.
Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform gro.com, das Ticketing-System diginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics, wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten. Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black-Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation, egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende.
Du hast ja bei dem Thema DSGVO und cookiefrei, hast du ja trotzdem irgendwelche Infrastrukturprovider, die dazwischen hängen, die IP-Adresse sehen, sozusagen.
Genau.
Ja, das kann jetzt der Cloud-Hoster sein, kann mein, keine Ahnung, der Mobilfunkprovider, der sieht sie, wenn der irgendwelche Proxy-Lösungen hat. Wie geht er damit um? Oder ist es noch so eine Grauzone, wo man keine Probleme hat?
Genau, also sozusagen rechtlich fallen wir dann in die Kategorie wie jeder Website-Hoster auch. Das heißt, man muss uns nennen in der Datenschutzrichtlinie, dass wir da sind, dass wir existieren, dass wir auch sozusagen Daten verarbeiten, dass die IP-Adresse da auch übermittelt wird. Das ist so, wie ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich bei 1&1 irgendwie mein Hosting habe bei Strato, dann taucht das in der Datenschutzerklärung auf und dass da auch Logfiles hinterlegt werden. Was wir dann machen ist, wir haben auch ein Logging, das speichert dann die IP-Adresse auch für 48 Stunden mit. Auf der Basis machen wir dann auch das Tracking der Views, der Videos zum Beispiel. Mhm. Danach wird es dann aber weggeschmissen und wir machen mit der IP nichts weiteres, also wir legen dann kein sozusagen Unique Views oder sowas Thema an. Da sind wir dann in demselben Bereich, wie es dann auch die Analytics-Anbieter haben mit, wie machen sie das eigentlich, wenn ich jetzt weiß nicht, Simple Analytics, Plausible, Pivik oder so, wie kriegen die ihre konsentfreien Versionen auch hingestellt? Und da arbeiten wir eigentlich dann genauso. Bräuchten wir oder würden wir komplett auf Analytics verzichten? Was schwierig ist, finde ich, irgendwie, das brauchen wir, aber dann würden wir sogar komplett ohne das Logging auch nochmal auskommen. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich dann Infrastrukturanbieter dazwischen, die immer mal eine IP-Adresse mitkriegen. Aber wie gesagt, rechtlich sind wir sozusagen einfach nur ein statischer File-Hoster.
Ja, irgendwie musst du es ja auch tracken, weil du hast ja wahrscheinlich, oder sprechen wir beim Thema Kosten noch drüber, der Kostentreiber bei Video, stelle ich mir jetzt vor, dass du viel auch Traffic-Gebühren hast und dann musst du dir irgendwie auch zuordnen können, welcher Kunde hat welchen Traffic verursacht, dass du entweder deine Pakete entsprechend schnüren kannst oder dann den Traffic abrechnen kannst, oder?
Genau, letztendlich, wenn man es sozusagen ganz hart runterbricht, ist man als Video-Hoster irgendwie Traffic-Händler am Ende des Tages. Wobei es natürlich, wir sind jetzt ein SaaS-Business auch, das heißt, wir haben so unsere Basic-Packages, die halt in so ein paar Stufen funktionieren, wo dann halt ein gewisser Umfang an Traffic einfach dabei ist, mit dem jetzt, also bis auf das ganz kleine Paket, ansonsten bist du da im Terabyte-Bereich, da kommen die wenigsten normalen Website-Betreiber jetzt irgendwie so dran. Das heißt, da ist sozusagen der Grundnutzen, den wir bieten wollen, entsprechend das, was sozusagen den Wert an unserer Plattform ausmacht. Jetzt bei so größeren Kunden wie jetzt auf dem Phantasialand, wo man nicht mehr mit dem normalen Package irgendwie auskommt, weil doch einiges passiert, da spielen dann Traffic-Kosten natürlich dann eine entsprechende Rolle. Und das ist dann so der, der Treiber auch letztendlich der Kosten dabei. Ja, das Schöne ist ja eigentlich, aber dass, wenn man dann sich auch anguckt, was sind da irgendwie so Margen, die man irgendwie so hat, und wenn man jetzt mit so Rohmargen im SaaS-Bereich irgendwie ja gerne mal irgendwie größer 80% unterwegs ist, dann stellen wir fest, das ist natürlich mit High-Traffic-Kunden im Moment dann für uns, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen, noch ein Stretch, den wir machen müssen. Aber wenn das Produkt funktioniert, ist es relativ klar, dass wir in größeren Batches auch Traffic einkaufen können, und somit können wir immer unsere Einkaufskondition sozusagen peu à peu verbessern und verbessern damit dann auch natürlich unsere Marge. Das heißt, umso erfolgreicher wir werden, umso höher müsste eigentlich auch noch unsere Marge werden. Und das ist natürlich ein ganz schönes Bild, und da kann man dann natürlich auch in die Konkurrenzsituation der Anbieter gehen und gucken, wo kriegt man wie irgendwie Traffic gekauft, wer bietet einem vielleicht auch so noch einen guten Support. Genau.
Und je mehr Traffic du kaufst, desto billiger wird er wieder. Also dann erhöht sich deine Marge auch wieder, je größer du wirst, je nachdem.
Ja, genau.
Ja, dann gibt es die Telekom, die das vielleicht untermauert. Aber ja, das ist dann technisch, genau. Das sind wir dann wahrscheinlich zu technisch.
Ja, ja, ist aber vielleicht da noch, ja? Du hattest noch kurz gefragt wegen den Analytics und den sozusagen auch irgendwie für die Abrechnung. Also tatsächlich ist es so, erstens, ich glaube, grundsätzlich ist sozusagen Selbstverständnis eher, wenn du irgendwie deine Kunden analysieren willst, dann gehört das aus meiner Sicht in dein eigenes Website Analytics, in dein eigenes App Analytics rein. Ich werde jetzt mal gesagt, man sollte als Business versuchen, so wenig Kundendaten wie möglich an mehr als, weiß nicht, einen Anbieter irgendwie zu verteilen, wenn man eh schon irgendwie jemanden nutzt, und schon gar nicht, dass man da irgendwie großartig noch fürs Video-Hosting Tracking hat, für dies, das, jenes. So das Grundlegende, das heißt, wir können sagen, wie viel Traffic man verbraucht, wir können sagen, welches Video hat wie viele Views, und da werden wir jetzt auch noch ein bisschen tiefer reingehen können, das ist dann, braucht dann Entwicklungskapazität, aber dass du auch sagen kannst, mit welchem Teil der Videos wurde, also wie weit wurden die Videos ungefähr geschaut, das versuchen wir anhand der Logs auch zu machen, wenn so Partial Data geladen wird, dass wir zumindest auch, ohne dass wir beim Nutzer im Device tracken müssen, sagen können, bis wohin wurde denn das Video. Dann sind wir wieder sehr technisch geladen am Ende des Tages, ne? Das ist ja immer die Diskrepanz mit, was ist das wirkliche Verhalten und was sagt das, wie weit ein Video geladen wurde, darüber aus, wie viel weit es auch geguckt worden ist. Aber da gehen wir tiefer rein.
Super interessant, weil das ist ja beim Podcast auch so, ne? Mich interessiert ja auch nicht nur, wie viele Abonnenten habe ich und wie viele Streams, aber mich interessiert ja auch, hören die Leute die Folge eigentlich zu Ende? Das ist ja für mich das Wichtige. War die Folge denn gut? Wird sie zu Ende gehört? Dann habe ich am Schluss noch einen schlauen Spruch. Manchmal provoziere ich dann auch Antworten. Das klappt dann auch ganz gut. Also ich kann den nicht nachvollziehen, weil das ist ja auch für die Qualität vom Video wichtig. Oder wenn du sehen willst, ist das richtige Video? Häufig schaut sich jemand an, gibt es ja jetzt keinen Feedback-Button. Hat dir das Video gefallen oder nicht? Ne? Und den Tracking-Algorithmus von YouTube, der erkennt, welche Videos du hast, der funktioniert halt nur, wenn du viele Daten sammelst. Und die hast du ja dann nicht.
Da ist auch zumindest die Überlegung zu sagen, wir möchten in Zukunft sozusagen es anbieten, dass man sein eigenes Website-Tracking sozusagen da drauf dockt. Also, dass man zwar das Video über uns dann ausspielt, aber dann wieder fertige Snippets haben, wo du sagen kannst, ja, hast du irgendwie dein Google Analytics, dein Pivik, dein Plausible, und wir stellen dir die sozusagen Events zur Verfügung. Du musst aber dein eigenes Analytics andocken, und dann kannst du noch tiefer reingehen, wenn du möchtest, mit deinen Daten. Hängt halt von der Seriosität ab, also, oder von dem Umfang, wie jemand auch Video nutzt auf den eigenen Plattformen.
Verstehe. Wie war dann das so vom Erfolgserlebnis her? Ihr habt das jetzt dem Kunden, dem ersten, erstmal gebaut, da gab es wahrscheinlich die GmbH noch nicht, und habt dann erkannt, hey, da ist vielleicht die Chance für ein Produkt, und dann habt das dem Kunde dann im Nachgang, das ist ja ein typisches Agenturproblem, du baust was einmalig und dann ist es für den Kunde fertig und dann kann man es nutzen. Aber dass er dann eine monatliche Gebühr für zahlen soll, das ist ja dann wahrscheinlich schwierig, den da hinzubringen. Oder habt ihr das von Anfang an so kommuniziert? Wir bauen hier ein Produkt mit dir zusammen und dann kostet es im Monat?
Genau, also so haben wir es kommuniziert. Das Schöne in dem Fall war, dass der Kunde es ja auch nicht anders gewohnt war, weil er es von Vimeo nicht anders kannte. Und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir uns sozusagen mit Zeithorizont, Ablauf des Vertrages, oder wo also zum Ende der Vertragslaufzeit wir dann sozusagen smooth zu uns rüber wechseln konnten. Und das nimmt man dann, wenn man jetzt irgendwie mal so startet, irgendwie auf die eigene Kappe und sagt, gut, da gehen wir ein bisschen in die Vorleistung. Aber da mussten wir zumindest jetzt nicht grundsätzlich Überzeugungsarbeit leisten, dass ein Video-Hosting Geld kostet. Weil das war schon gegeben, da die auch schon Kunde bei Vimeo vorher waren.
Als Also das ist ja aber auch schon ungewöhnlich. Normalerweise sind die Firmen ja dann bei YouTube und nutzen den kostenlosen Service, aber das kannst du ja wahrscheinlich für den Fall gar nicht nutzen, weil du diese Auflösung, die du brauchst, gar nicht bekommst, oder?
Wie meinst du mit der Auflösung?
Na, dass du halt, dass du diese Videos, wie sie jetzt, ich weiß ja nicht, wie hat die Seite vorher genauso ausgesehen vom Design her? Also, oder kommt da euer flexibler Player mit ins Spiel? Ist es bei Vimeo auch so möglich, dass ich 5, 6 Videos auf einer Seite einbinden kann? Und weil das geht ja bei YouTube nicht, da bin ich ja nicht so flexibel, da bin ich eher ein bisschen starr. Und viele Firmen nutzen trotzdem YouTube, um kostenlos Videos bei sich einzubinden. Das war die Frage.
Okay. Also es war jetzt da, dass wir sozusagen Drop-In-Ersatz wirklich sind. Da wurde eh schon viel über die API gemacht, in dem Fall dann auch über die Vimeo-API vorher. Das heißt, das war wirklich so Drop-In-Ersatz und wir sind jetzt drin und sind dadurch entsprechend konsentfrei. Das heißt, Videos wurden jetzt einfach mehr und an und mehr Nutzer ausgespielt. Und der Case, den du gerade sagst, das ist natürlich dieses mit, ja, wir haben hier unser Produktvideo, unseren Imagefilm, wie auch immer man das dann irgendwie nennen will, ein bisschen was. Irgendwas wird erzählt und wir packen den Embed-Player irgendwie, den YouTube-Embed-Player auf unsere Seite und dann brauche ich halt auch erst den Consent. Und das ist tatsächlich der Fall, wo man dann sagt, ja, da ist jetzt auch kein Verständnis vorher für da, dass das irgendwie vielleicht mal ein bisschen Geld kostet. Der Case da ist dann eher, wenn ich als Unternehmen schon sehr viel Geld für vielleicht, oder sehr viel Geld, aber Ressourcen aufgewendet hat, um so ein Video zu produzieren oder Videos vielleicht auch systematisch zu produzieren. Und ich betreibe jetzt nicht YouTube als Plattformstrategie, also generiere darüber vielleicht irgendwie Traffic, nutze vielleicht die SEO-Effekte von YouTube, was alles sozusagen total legitim ist, sondern nutze es eigentlich, um es auf meiner Webseite einzubinden. Und dann stelle ich hinterher fest, dass 40-50% meiner Besucher dieses Video eh nicht sehen, weil sie die Cookies nicht akzeptieren. Dann muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, wenn so ein Video jetzt vielleicht x-tausend Euro gekostet hat, gebe ich vielleicht auch noch ein paar hundert Euro aus für ein Video-Hosting und dann sehen es auch alle Leute auf meiner Website. Und der Best Practice, den wir da haben, ist eigentlich zu sagen, hey, schmeiß es bei uns rein und nutz unseren Embed-Player auf deiner Website und setz direkt unten drunter von mir aus einen Link zu, hier, schau dir unseren YouTube-Channel an, da gibt's noch mehr Content für uns, wenn man es irgendwie schaffen will, seine YouTube-Strategie auch über die Webseite hin zu verlängern. Das ist so das, was wir versuchen, ja.
Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen gelernt, wie das Produkt entstanden ist und du hast, wir haben jetzt ein bisschen über das Phantasialand gesprochen. Wie funktioniert das denn im Doppelgänger-Podcast am Samstag haben sie ein bisschen über europäische Clouds diskutiert und das eigentlich nicht reicht, wenn man nur sagt, okay, das ist dann DSGVO-konform. Deswegen geht es nicht jemand her, der schon in der Cloud ist und geht dann rüber. Wie musst du da viel Überzeugungsarbeit leisten? Also ich glaube, der Pip meinte sogar, es müsste auch günstiger sein, wie jetzt ein amerikanischer Anbieter. Ist das bei euch dann jetzt vergleichbar vom Preis? Muss das sogar eher teurer sein, weil der Aufwand höher ist, das DSGVO und Cookie frei zu machen?
Genau, also bin ich sozusagen eigentlich bei den beiden. Es reicht nicht einfach DSGVO-konform zu sein, weil dann hat man einfach nichts gewonnen. Dann hat man auch, zum Beispiel jetzt in unserem Fall hast du auch Videos, die wären auch konsentpflichtig. Du wärst einfach nur in Europa. Das ist so, also das ist dann okay, aber dann hast du halt auch nichts gewonnen. Unser Unterschied ist natürlich, dass wir sagen, du kannst mit uns halt wirklich diesen, durch die Consent-Freiheit, diesen Zugewinn an Reichweite und Views auch erzielen. Du hast eigentlich auch eine schönere Web-Experience für deine Besucher. Und mein Traum ist ja vielleicht zu sehen, die erste Website, wo wir dann drin sind, die komplett ohne Consent-Banner vielleicht sogar auskommt, weil sie ein consentfreies Analytics einsetzt, weil sie uns für Videos nutzt und weil sie irgendwie auch, weil ihre CRM-Sachen irgendwie self-hosted hat und dann eventuell komplett auf das Banner verzichtet, weil das ist so das, was mir irgendwie so vorschwebt, einfach mal wieder Websites zu haben, die nicht gated sind per Default. Und da sehe ich schon, dass wir einen Mehrwert über DSGVO hinaus bieten, damit, dass wir eben auch den Consent halt in unserem Fall jetzt erstmal für Video sparen. Das ist auch, wie gesagt, ja, so ein bisschen Gründung aus Trotz auf der Mangelung an Lösungen gewesen.
Ja.
Und das geht ja irrwitz, das ist manchmal ja irrwitz, das geht ja weiter. Hast du jetzt irgendwie deine Brandfonts, keine Ahnung, über Adobe Typekit lizenziert?
So.
Ja, Google Fonts geht ja noch, kannst du selbst hosten mittlerweile, aber bist du jetzt irgendwie Linotype, Adobe Typekit, also ich habe so ein bisschen Design-Background und dann hast du vielleicht eine schöne Brandschrift, die dir wichtig ist. Ja, die ist konsentpflichtig, wenn du die halt besitzen hast. Das heißt, wenn du den Consent nicht gibst, hast du deine Brandschrift nicht. Es sei denn, du kaufst vielleicht ein sehr teures Self-Hosting-Paket, aber da bist du auch wieder bei tausenden Euros im Jahr für eine Schriftlizenz. Also es ist so ein bisschen irrwitzig, ne, dass wir in Europa selbst uns hinter diesen Consent-Banner zurückgezogen haben und irgendwie alle fein damit sind, dass es so ist. Und aber es muss er und ist in vielen Fällen, glaube ich, zu lösen, wenn man sich mal auch technologische Lösungen überlegt und dann vielleicht auch mal versucht, die über irgendwie ein SaaS-Modell zugänglich zu machen. Und da gibt es halt einfach noch viel zu wenig. Schön, dass es im Analytics mittlerweile so viel gibt und da mehr passiert. Und hoffentlich kommt da halt auch noch mehr.
Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, es war ja auch nie der Hintergedanke der Geschichte, dass man Cookies bekommt. Ne? Cookies war ja dann die Lösung, die halt jeder gemacht hat. Aber es gab jetzt keine Cookie, also diese Consent-Banner, die meinte ich. Die Consent-Banner-Pflicht sozusagen. Ja. Ne? Aber man hat sich dann halt, irgendwann hat man es angefangen. Die Leute haben sich dran gewöhnt. Und dann hast du manchmal jetzt so Content-Seiten, die, keine Ahnung, 300 irgendwas optionale Cookies setzen und dann klickst du auf alle annehmen oder du zahlst 3,99 im Monat und dann kriegst du sie halt nicht. Ne? Also ja. Das finde ich dann auch tatsächlich so aus Kundensicht furchtbare Erfahrung.
Bei Medien ist das ja nochmal anders, also bei so Verlagsgeschichten, die haben, glaube ich, irgendwie auch eine Sonderregelung da, die gelten sich ja komplett. Ne? Also entweder du zahlst oder du musst alles annehmen und dann sind ja tatsächlich, da ist oft vierstellig, was irgendwie Third-Party-Datenübermittlung angeht. Und das ist ja, wenn sich das mal vorstellt, dass da irgendwie 1000 weitere Unternehmen, Anbieter meine Daten, jetzt natürlich nicht, jetzt nicht meine Kreditkartendaten dahin, aber trotzdem, wie das ein Profil von mir vervollständigt angelegt wird bei x tausend irgendwas weiteren Anbietern und dass wir es irgendwie dann nicht geschafft haben, uns da rauszuentwickeln und als Reaktion auf die Regulierung, die ja, glaube ich, grundsätzlich erstmal gut ist, ich sehe auch den Punkt, wie die Selbstbestimmung über die eigenen Daten halte ich für wichtig, richtig. Über die Exekution dieser ganzen Sache kann man sich natürlich streiten. Aber dass die Reaktion des sozusagen europäischen digitalen Marktes nicht war, eigene Lösungen zu bauen, die vielleicht dann ohne auskommen oder mit im Rahmen des Möglichen walten, sondern sich irgendwie damit abzufinden, dass die US-Jungs werden es schon richten und wir nutzen weiter deren Tools und packen halt alles hinter einen Overlay, was ich erstmal bestätigen muss. Ich meine, wir backen da jetzt ganz kleine Brötchen, so gesehen im Vergleich. Aber man sieht ja irgendwie, wo das auf ganz großer Ebene auch hinführt, wenn man sich darauf verlässt, dass die in den USA schon die richtigen Dinge machen.
Ja, ist richtig.
Und dann wundert man sich, dass USA-Unternehmen USA-Entscheidungen treffen und die nicht im Einklang sind mit dem, was wir uns vielleicht in Europa an Werten vorstellen im Netz. Und dann sind alle ganz verwundert darüber, warum Meta Dinge tut, die Meta halt tut oder... Und wir haben aber auch keine europäischen Alternativen. Also das irgendwie, da in dieser Gemengelage ist man ja irgendwie. Und ich freue mich dann irgendwie über jeden, den man da auch irgendwie auftut, der EU-spezifische Lösungen baut und da Bock drauf hat. So, das finde ich cool.
Was habt ihr da noch für Kunden? Also müsste es nicht gerade für so besonders regulierte super interessant sein? Also wie jetzt eine Bank, eine Krankenkasse, eine Versicherung oder öffentliche Anbieter hier, was weiß ich, das Land oder irgendwelche Tools für die Schule. Ist das nicht das Zielpublikum par excellence dann für euch?
Genau, die sind natürlich besonders sensibel da und da sind wir auch jetzt, also wir haben schon auch eine Versicherung im Kundenkreis. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen spreche ich jetzt mal von einer Versicherungsgruppe und die waren auch sofort an Bord. Da kommen natürlich nochmal eigene Regulierungen mit. Da gibt es jetzt auch seit 2025 irgendwie nochmal so Digital Resilience Act und sowas, der in der EU dazu kommt. Also man merkt, es gibt überall nochmal mehr Regulierungen. Aber das ist nicht schlimm. Das sind natürlich Sachen, die sind wichtig für uns, denen wir uns auch stellen, die wir dann auch entsprechend erfüllen können. Aber Versicherungen auf jeden Fall. Und wir sind jetzt halt auch dran, so im öffentlichen Sektor zu gucken, was da noch so geht. Das ist dann tatsächlich so Teil auch irgendwie Marketingstrategie, wo wir schauen gerade, wie wir da am besten drankommen. Bei denen sind aber natürlich auch Entscheidungswege und Zyklen immer deutlich länger und nicht ganz so dynamisch wie jetzt vielleicht im Privatbusiness-Bereich. Aber ja, das sind genau die Bereiche, die eigentlich prädestiniert wären für unsere Lösung. Ansonsten sind wir jetzt gerade, da kann ich drüber sprechen, sind wir in der Implementierung bei Vodafone. Da dann entsprechend komplett über unsere API integriert, also auch man muss sozusagen gar nicht unsere UI nutzen, um das zu tun, was man tun möchte, sondern kann das Ding auch komplett sozusagen unsichtbar integrieren über unsere technische Schnittstelle. Das passiert da gerade in deren eigene zentrale Mediathek, was auch nochmal ein cooler Case ist. Ist auch natürlich ähnlich gelagert, irgendwie ein Service, der für wirklich alle irgendwie zugänglich ist, weil es irgendwie Infrastruktur ja auch bereitstellt. Ja, so.
Bei Vodafone sind es dann Videos, so Erklärvideos oder was hosten die da? Also
Das wird jetzt der erste Case ist für den Corporate Newsroom, das heißt für die Unternehmenskommunikation bei denen. Mhm. Und im zweiten Schritt dann auch für die so Corporate Website und dann mal sehen, wo das noch hingehen kann. Das weiß okay. ich nicht, was die sich da so ausdenken. Aber Inhalte sind dann sicherlich eher News, also Kommunikationsvideos und dann mal gucken, was die jetzt so planen in Sachen Website-Content, ja.
Verstehe. Jetzt hast du kurzer Exkurs noch, du hattest ja ein paar so noch angesprochen, also Plausible und Analytics-Lösungen, wo es jetzt viele gibt. Dann hast du das Thema Video gesehen. Dann hast du jetzt das Thema Fonts angesprochen, was offensichtlich auch noch ein Seitenthema wäre, wenn jetzt jemand zuhört. Wo siehst du da noch für Webseitenbetreiber? Was gibt's noch für Tools, wo man so Lösungen brauchen könnte, die dann ja konsentfreies, eine schönere Browser-Experience für die Kunden ermöglichen würden?
Also das weitere große Thema ist sicherlich das ganze Conversion-Tracking. Alles, was so an dieser Pixel-Economy halt irgendwie hängt, dieses mit pack doch nochmal bitte diesen Pixel in den Tag-Manager, weil wir wollen noch unsere TikTok-Ads tracken, unsere LinkedIn-Ads, unsere Meta-Pixel, unseren HubSpot-Pixel, unseren weiß ich nicht was. Also das ganze Thema Pixel-Economy nenne ich das gerne. Das ist sicherlich noch ein großer Punkt. AB-Testing-Tools, wo es, glaube ich, für fast alles würde ich mal vermuten, gibt es Lösungen. Oder auch wenn, dann in dem Bereich des, ich sag mal, Content Managements zu kommen, was dann nicht mehr so in your face sein muss mit dieser zentralen Wall, die du davor hast, sondern, weiß ich nicht, Beispiel Customer Support Bots oder Chats, die halt irgendwie drin sind, ist ja relativ klar. Da gehen dann logischerweise Daten von Menschen irgendwo an ein Dritt-Tool. Aber dass man eben das nicht vorher in einem Riesenbanner abfragt, sondern jetzt letztendlich dann auch möglichst hürdenarm erst im Fall der Nutzung in dem kleinen Fenster sagt, hey, wenn du jetzt hier klickst, dann werden halt deine Daten übermittelt, geht nicht anders. Aber selbst da gibt's vielleicht auch Möglichkeiten auch, dass irgendwie self-hosted oder ich weiß nicht, was muss man sich wieder in den Kopf machen, ne? Aber das sind so Sachen, die sind sicherlich noch zu lösen.
Ja, ich glaube, wir sind in den letzten Jahren da auch zu naiv gewesen an vielen Stellen und jetzt holt uns ein bisschen die Realität ein. Ja, ich hab mir gerade mal die Preisübersicht aufgemacht und es geht ja schon ab 15 Euro los. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da gibt es ein Starterpaket, da bekomme ich einen Benutzer, 10 Videos, 100 GB Traffic, dann im Monat wahrscheinlich, oder?
Ja, im Monat, genau.
Okay.
Ja, wir wollten fünf, bewusst, ja. Oder? Nee, sag ruhig.
Und dann gibt es ein 75-Euro-Paket, da sind dann 2 Benutzer, 50 Videos, Fair-Use-Traffic, interessant, da können wir gleich drüber sprechen, 125, 175 und dann geht es wahrscheinlich in Talk-to-Sales oder sowas noch. Da, wie verteilt sich das aktuell, was so die Packages betrifft?
Im Moment noch ganz, ganz bunt tatsächlich. Wir haben ein paar Starter, aber ansonsten ist es eher querbeet, gibt es gar keinen Schwerpunkt. Muss ich sagen. Es tendiert allerdings bei den Kunden, die es erfolgreich einsetzen, das ist natürlich dann auch aus sozusagen Marketing- oder Upselling-Perspektive gut, die dann mehr und mehr Video machen, die dann die Limits sozusagen irgendwie erreichen und dann sich fürs nächste Package qualifizieren, was dann natürlich schön ist. Das geht aber tatsächlich eigentlich hauptsächlich über die Anzahl an Videos, die, wenn diese Schwelle erreicht wird. Auch da wird man mal sehen, wie man da gescheit sozusagen auch dann für die Zukunft immer mal wieder Grenzen setzt. Wir haben uns da orientiert an dem, was es auf dem Markt irgendwie gibt, auch von den groben Pricing-Leveln her. Wir wollten aber ganz bewusst ein super niedrigschwelliges Angebot eigentlich haben, weil eigentlich die Mission dahinter ist, möglichst vielen Webseiten zu ermöglichen, konsentfreie Videos zu implementieren, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und deswegen auch bewusst das 15-Euro-Paket, wo ich irgendwie so die Grundneeds habe, wo ich weiß, ja, ich habe vielleicht eine kleine Beratung aus 1-2 Personen oder habe irgendwie ein Fitnessstudio oder sonst was und mache vielleicht auch gut was mit Videocontent, vielleicht sogar als Teil meines Produktes, aber habe jetzt nicht die riesen Besucherzahlen, dass ich sozusagen Angst habe, über irgendwie da riesig Traffic zu verbraten. Aber die sollen halt irgendwie auch in den Genuss kommen können. Aber man muss schon, auch 15 Euro sind natürlich Geld. Das heißt, man muss schon auch Video bewusst einsetzen auf seinen Plattformen, damit sich halt eine Aufgabe lohnt. Aber das, ja, so niedrigschwellig wie möglich.
Okay. Und was bedeutet Fair Use Traffic? Das ist da gleich die erste FAQ-Frage, das sehe ich gerade.
Genau. Also wir sind natürlich darauf angewiesen, dass man jetzt nicht sich das Basic Package irgendwie holt und dann im Monat da, weiß ich nicht, 20 Terabyte Traffic drüber abfackelt. Das funktioniert natürlich nicht für uns. Das heißt, wir setzen auch Limits. Im Moment sind es irgendwie 1, 1,5 und 2 Terabyte, je nach Package. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann, wenn dieses Limit sozusagen erreicht ist, das Paket dicht gemacht wird, sondern wir schauen dann über den Jahresverlauf, wenn jetzt irgendwie ein Kunde deutlich darüber hinaus geht oder das mal nur ankratzt, dann juckt uns das auch nicht. Dann schauen wir, hey, was geht denn gerade ab? Ist das irgendwie mal ein Einmaleffekt gewesen? Wir nehmen dann Kontakt auf, bieten dann entweder die Möglichkeit, wenn das dauerhaft ist, irgendwie nochmal abzugraden oder sind dann auch fein, wenn das dann im nächsten Monat wieder runtergeht. Aber das deswegen Fair Use. Niemand soll Traffic-Angst haben. Das ist auch was zu merken. Das ist nicht ganz so einfach zu erklären, weil wer hat denn schon eine Vorstellung davon, wie viel Traffic man wirklich braucht, wenn man so ein Package abschließt? Also ich selbst auch nicht. Ich muss jedes Mal einen Rechner anschmeißen, um dafür ein Gefühl zu bekommen, was das denn bedeutet.
Aber hängt davon ab auch, von ja. was habe ich für eine Videolänge, was für eine Qualität. Hast du da eigentlich viel Kosten, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich produziere so ein, das sind ja schon sehr hochwertig aus, ich habe vom Phantasialand, die produzieren die vielleicht heute sogar schon in 4K, ich weiß nicht. Und dann musst du die in verschiedene Auflösungen runterrechnen, je nachdem, mit was der Kunde dann kommt. Ist das ein Kostentreiber oder ist dann schon der Traffic hauptsächlich?
Also wenn ich eher viele Videos auf meiner Website habe, aber sehr wenig Traffic auf den Videos, dann ist und es vor allem auch irgendwie jeden Monat, weiß ich nicht, 10, 20 neue Videos sind, dann würde sich das wahrscheinlich schon verschieben Richtung Encoding-Kosten. Aber grundsätzlich ist es eher der Traffic. Aber ja, es ist genau so. Also man lädt halt sein Video hoch, dann läuft sozusagen unsere Encoding-Maschinerie an und encodiert von 4K, also je nachdem, wie hoch die Quellauflösung ist, logischerweise, aber dann von 4K runter bis 240p in der kleinsten Variante. Einmal klassisch als MP4 für Oldschool-Use-Cases, sage ich mal, oder wenn man es irgendwie so, je nachdem, also wird doch häufiger noch genutzt. Oder halt dann als adaptiven Streaming-Format, im HLS-Format, sodass ich es dann auch State-of-the-Art nutzen kann, komplett runter. Und für so Custom-Pricing-Kunden, die jetzt so irgendwie so größere Pakete haben, bieten wir auch noch an, eigene Encoding-Profile zusätzlich zu hinterlegen oder das anzupassen an die jeweiligen Bedürfnisse des Businesses. Beim Phantasialand zum Beispiel haben wir dann auch ein Encoding-Profil, was speziell für diese Hintergrundvideos ist, das ein bisschen runtergeschraubt ist, also ein bisschen stärker noch komprimiert, weil das dann gar nicht so sichtbar ist, wenn das noch Text da oben drüber ist, dass bei irgendwo ein kleines Komprimierungsartefakt eher erscheint, ja, um einfach nochmal Traffic auch zu sparen zum Beispiel.
Okay. Ja, ist ein super interessantes Produkt. Mich würde jetzt mal ein bisschen interessieren, das Thema Marketing und Vertrieb, da haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Kannst du da jetzt hergehen und ein paar Studenten beschäftigen, die sich anschauen, wo es überall vielleicht nicht ganz legal implementiert ist und dann die Alternative anbieten? Ist das so ein Vertriebskanal, wo du hergehst?
Ja, wir hatten so eine lustige Idee, mit irgendwie das eher contentmäßig zu nutzen und zu sagen, Sales-Ideen, die wir nicht verfolgen, nämlich irgendwie Webseiten zu durchsuchen, zu sagen, du hast es nicht cookie-konform angebunden, du kannst jetzt aussuchen, Abmahnung oder Tool mieten.
Ja, nein, ich glaube, da musst du gar nicht lang suchen, deswegen. Also es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele schlechte oder falsche Implementierungen von dem Thema.
Nein, absolut. Also wir wollen da nicht mit der so einer Droh- oder Angst-Sales-Kommunikation irgendwie herkommt, zu sagen so, hey, du hast es falsch eingebunden, komm mal zu uns, weil es wird ja gerne mal abgemahnt. Das ist auch irgendwie shady, sowas machen wir nicht. Aber ich meine, das ist dann eher so ein Direct-Sales-Ding, das heißt, du guckst, hast du vielleicht im Netzwerk oder irgendwie Kontakte zu Leuten, wo du siehst, hey, da ist es irgendwie nicht richtig drin oder da ist es vielleicht sogar richtig eingebunden und du siehst halt, die werden Video-Views dadurch verlieren. Das ist der beste Case für uns. Wir haben irgendwo jemand, der hat Vimeo, YouTube, was weiß ich, JW-Player drin, hat es sogar richtig eingebunden und man sieht, ja, wenn die Cookies abgelehnt sind, sind keine Videos da. Da ist es dann relativ einfach, drauf zuzugehen und zu sagen, so, hey, das ist der Case. Guck dir vielleicht einfach mal deine eigene Ablehnungsrate an. Erschreckend, wie wenig Website-Verantwortliche ihre Cookie-Ablehnungsraten kennen. Kommt dazu. Und dann ist die nächste Frage mit, das heißt, diese Leute, die da ablehnen, die sehen alle deine Videos nicht ad hoc. Wer hat eine Lösung, mit der du sozusagen diese Leute alle erreichen würdest? Auch ohne den Consent entsprechend. Aber das ist dann so die Sachen, wo man eher über Netzwerk drankommt. Wir sind jetzt auch nicht die Code Call Heinis, die irgendwie bei LinkedIn unangenehm die Leute anschreiben, das geht mir schwer von der Hand, muss ich sagen. Nee. Aber das ist natürlich ein Case. Ansonsten versuchen wir eher da reinzukommen über, ich sag mal, auf einem längeren Spektrum, über SEO-Themen, über Präsenzthemen, über Vergleichsplattformen, über, ja, jetzt auch zu gucken, dass wir mehr und mehr präsent sind in Podcasts, in Medien, das Thema vielleicht auch überhaupt erstmal irgendwie mehr auf den Schirm zu bringen. Denn es ist so ein Awareness-Ding natürlich. Und für Unternehmen, die sich komplett dann neu gerade mit dem Thema Video-Hosting beschäftigen, weil sie einen Case haben, gehen wir natürlich ganz normal in die, sozusagen in die Competition mit den anderen, die du dann irgendwie anfragst oder die vielleicht anguckst. Da müssen wir dann einmal mit dem Tooling überzeugen können. Das heißt, dass wir irgendwie so zu bieten haben einen Grundfunktionsumfang, aber dann schmeißen wir natürlich als unseren USP halt die Konsentfreiheit mit in den Ring und hoffen, dass es dann entsprechend ein sehr ausschlaggebender Faktor sein kann. Vor allem halt entsprechend für europäische Unternehmen gerade.
Also du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ich hake mal kurz ein. Beim Thema SEO gehen die Leute her und googeln nach dem Thema cookiefreie Videos oder DSGVO-konforme Videos. Also das ist so ein Longtail-Thema dann, wo du eine Weile warten musst, bis was kommt.
Genau, es ist sowas wie Video-Hosting, DSGVO. Siehst du, dass es dann in den Google-Search-Tools irgendwie auch auftaucht. Du hast Video-Hosting Deutschland, Video-Hosting Europa. Das sind so die Plattenbegriffe. Oft ist es dann natürlich auch in Google nach Konkurrenzprodukten, wo du dann irgendwie hoffen kannst, dass du dann vielleicht in den also die Toolvergleiche sind ja auch SEO-mäßig sehr stark, ne? Ob das jetzt irgendwie ja OMR-Reviews ist als deutscher Player jetzt, aber auch irgendwie G2, OMT-Tools, was hast du nicht noch alles? Also gibt es ja einige. Habe ich jetzt ein paar große, glaube ich, sogar vergessen. Und dann zu sehen, dass du da irgendwie drin bist, auch als europäische Alternative mit den Flags, die da gesetzt werden müssen, hoffnungsweise mit ein paar guten Reviews. Da arbeiten wir auch gerade dran, dass wir unsere Kunden auch dazu kriegen, Reviews zu schreiben.
Captera heißt doch eins, glaube ich.
Captera, so ja, genau. Das sind wir auch. Also mittlerweile sind wir jetzt auf allen schon mal gelistet. Und dass du dann da präsent bist und dann das irgendwie mit entsprechend nutzt, um überhaupt auf den Schirm zu kommen.
Das heißt, bist du da überall dann kostenlos gelistet oder musst du da auch schon zahlen, dass du dann gelistet wirst und Reviews anzeigen kannst?
Das Listing ist in der Regel bei allen kostenlos. Habe ich jetzt zumindest noch keinen erlebt, wo das Listing an sich kostenpflichtig ist. Dann klar, die haben ihre Geschäftsmodelle. Das heißt, da ist dann sozusagen ein schöneres Profil mit mehr Möglichkeiten, mehr Bilder, mehr weiß ich nicht was. Also gibt es diverse Möglichkeiten, sich dann da irgendwie zu platzieren mit einem, wie das halt dazu ist, mit einem Flag irgendwie noch als Partner da aufzutauchen und weiß ich nicht was. Also da gibt's, da kann man sich dann mal die Geschäftsmodelle der Review-Plattform so angucken. Und das ist aber natürlich, also es geht irgendwie Hand in Hand. Das kann sich für uns teilweise auch lohnen, da so CPC-Ads irgendwie zu kaufen. Gibt's bei denen mittlerweile eigentlich auch allen. Und natürlich auch eigentlich ein cooler Kanal. Das testen wir gerade alles mal so ein bisschen aus. Aber klar, im Web, irgendwie wollen alle Geld verdienen.
Ja, klar, ja. Du hast jetzt OMR-Reviews auch angesprochen. Ich habe ein paar jetzt schon gehabt, die da gelistet sind. Wie funktioniert das für euch so im Vergleich zu den anderen zwei großen Player?
Guck, bei OMR ist jetzt der Traffic auf Video-Hosting noch nicht sonderlich hoch. Das heißt, da sehen wir jetzt noch nicht so einen Riesen-Impact. Wir haben es mit OMT-Tools, haben noch mal ein bisschen mehr getestet. Da kommt tatsächlich auch immer mal einiges an Klicks rüber. Gar nicht so selten, muss ich sagen. Und da werde ich dir wahrscheinlich in ein paar Monaten mehr zu sagen können, wenn mal größere Mengen einfach an Zahlen da vielleicht auch kommen. Ja, aber es ist durchaus interessant. Aber ich glaube, die OMR-Review-Klientel ist da vielleicht noch ein bisschen noch mehr Marketing-affiner wahrscheinlich. Da dreht sich viel wahrscheinlich so um Tools rund ums irgendwie um den Marketing-Kern. Da sind wir ja doch so ein bisschen am Rand, noch mit so einem Halb Infrastruktur, ein bisschen mehr Techie-Thema, oft auch irgendwie Devs, die nach Lösungen suchen, rund um die Player-Thematik. Aber das wollen wir auf jeden Fall jetzt auch pushen.
Okay. Und ich habe jetzt noch was auf eurer Landingpage gefunden. Ihr bietet auch einen kostenlosen Website-Video-Performance-Analyse-Check an. Da kann ich jetzt meine Webseite reinhauen, ihr macht einen Review und dann meldet euch zurück. Und ich sehe hier krasse Zahlen. Also damit kann man ja sicherlich eine Menge Content machen. 76% der Website-Besucher geben kein Consent und machen die Integration von Video schwierig. 54% sind nicht DSGVO-konform. Und 16 Sekunden warten Mobile-User auf ein Minute-Video ohne Streaming. Das sind ja schon krasse Zahlen. Rein um das kann man ja eine Menge LinkedIn, Newsletter, YouTube oder YouTube, sage ich jetzt schon, aber da könntest du quasi eine Menge Outreach-Content machen, oder? Um das Thema.
Genau, da legen wir jetzt gerade mit los. Auch das ist so eine, versuchen wir mehr und mehr irgendwie Funnels zu bauen, um auch da aufmerksam zu machen, aufmerksam zu werden. Auch da mal so ein Review zu machen, wenn jemand sagt so, hey, wir haben Video, aber wissen jetzt auch nicht gerade, wie gut irgendwie ist das integriert. Hat ja mehrere Faktoren. Einmal überhaupt, wie viele Leute sehen mein Video. Dann ist das zweite, wie ist es integriert? Ist es auch so, dass jetzt irgendwie im PageSpeed, Lighthouse Score das Ding funktioniert, hat wieder sofort einen SEO-Faktor natürlich auch, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, ein 64 MB Video, das war, glaube ich, so das Worst Case, den wir mal hatten als Header-Video, auf deiner Website hast und das wird auf jedem Smartphone geladen, dann hast es schwer mit PageSpeed und dann hast es auch schwerer in deinen SEO-Rankings. Geht weiter mit Barrierefreiheit des Players. Auch da kommt ab Mitte des Jahres das Barrierefreiheitsgesetz dazu. Da haben wir auch viel investiert jetzt im Produkt, in den Player, um den ready zu machen dafür. Und das ist er jetzt auch. Das reviewen wir dann in diesem Prozess und dann kriegt man halt mal eine Auswertung darüber, wie es denn gerade so bestellt ist, mit dem Ziel, Interesse sozusagen zu wecken, doch da was dran zu ändern im Optimalfall. Und wir hätten da eine Lösung.
Ja, dann bin ich auch über einen LinkedIn-Artikel von dir gestolpert, den verlinke ich auf jeden Fall auch, der ist eine Woche alt, also brandaktuell. Da hast du selber den Doppelgänger-Podcast gehört, da hat der Pip erzählt, dass er würde nicht in ein Startup investieren, in dem der Gründer nicht in der Lage ist, sein Produkt auch selbst zu verkaufen. Da beschreibst du sehr ausführlich, glaube ich, ein Problem, was viele Hörerinnen hier haben, dass sie selber gerne Tech und Produkt machen und aber jetzt kein Marketing und schon gar kein Cold Call Vertrieb. Du schreibst selber, für dich ist es eher unangenehm, selber, also sind laute und aufdringliche Menschen eher unangenehm. So, wie siehst du das Thema und wie willst du in diesen Jahren lernen, wie man digitale Produkte verkauft? Machst du da ein Coaching? Hast du einen Mentor? Probierst du einfach ein paar Sachen aus? Finde ich schon ein cooler Artikel, weil er, glaube ich, ja, das Problem von vielen so Side-Hustlern auch aufzeigt.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man mal so drauf schaut, und ich bin auch nicht der Sales-Mensch, ich bin irgendwie auch ein Nerd, ich bin Bastler, ich liebe Produktarbeit und dann hat man ja oft auch so, oder bei mir, auch das lerne ich weniger Mann sagen, das ist dieses Bild, habe ich dieses Bild, diese Menschen, die so ihre Produkte verkaufen, die immer unangenehm irgendwie aufdringlich sind, sie sind irgendwie laut, sie drängen uns Nerds irgendwie so an den Rand und irgendwie wird man nicht gesehen und das sorgt ja irgendwie so einer gewissen Abschreckung. Klar, auf LinkedIn kriegt man auch irgendwie viel mit an sozusagen schlechten Sales, aber diese Hoffnung, die ja irgendwie da drin ist, mit ich muss ja nur ein Produkt bauen, was gut genug ist, dann wird sich das halt von alleine verkaufen. Ich weiß nicht, bei mir war die irgendwie immer da und ich denke mal, ach ja, das wird sich dann schon regeln. Aber es ist halt nicht so. Also man stellt halt einfach fest, du kannst das geilste Produkt bauen, das kann super sexy sein, Spaß machen. Wenn du irgendwie nicht dich da irgendwie traust oder daran arbeitest, auch irgendwie da rauszugehen, irgendwie da auch überzeugt davon, irgendwie drüber zu reden, irgendwie auch mal Absagen zu kassieren, dann wird es halt irgendwie schwer. Und diese Erkenntnis, und ich habe es auch in dem Beitrag irgendwie geschrieben, das ist so ein, fast wie so ein Selbstschutzmechanismus, dieses mit, ach, Sales ist nicht für mich, das ist sowas für so laute, aufdringliche, unangenehme Menschen. Das ist eigentlich nur die Rechtfertigung von mir selbst irgendwie gewesen, mich nicht so richtig drum kümmern zu müssen, weil ich es bisher nicht auf die Kette gekriegt habe, Produkte wirklich auch zu verkaufen. Deswegen verstehe ich da auch einen Pip, der sagt, ja, würde ich nicht irgendwie rein investieren, weil es ist schon irgendwie was dran, aber es ist eine unangenehme Erkenntnis als Produktmensch irgendwie. Und ich glaube, da sollte man schon offen für sein und muss sich wirklich dann auch damit auseinandersetzen, wie stellt man das an und sozusagen die Devise auch, dass irgendwie, dass man selbst auch als Gründer irgendwie der lauteste, in Anführungsstrichen, der leidenschaftlichste Fürsprecher ja für das eigene Produkt auch sein sollte und sich nicht auch zu klein machen darf, glaube ich. Bei Bescheidenheit finde ich auch, ist ein angenehmer Charakterzug und dass man sich auch selbst nicht zu ernst nimmt und nicht vergisst, auch mal über sich selbst zu lachen. Man muss sich schon in dem Sinne ernst nehmen, dass man auch davon bereit ist, irgendwie da mal nach vorne zu treten und zu sagen, ich habe hier was, das ist cool und das solltest du dir mal angucken und vielleicht auch Geld dafür ausgeben. Das, ja. Aber es ist eine Herausforderung.
Und wie willst du die angehen? Also wie willst du das dieses Jahr lernen? Das Thema hast du selber jetzt, du möchtest nichts mit Network-Marketing-Heinis und Bauli-Coaches zu tun haben, ja. Für Tipps zur Weiterentwicklung abseits dieser Welt bin ich dankbar, vor allem von anderen SaaS-Gründern. Also wie möchtest du da rangehen? Versuchst du jetzt verschiedene Sachen auf LinkedIn? Wir haben ein bisschen jetzt über Marketing gesprochen. Ihr habt coolen Content-Möglichkeiten da, glaube ich, zu spielen. Und aber reicht es alleine, wenn du auf LinkedIn jetzt Content um das Thema baust und musst du ja mehr machen?
Nein, es geht ja da grundsätzlich auch um eine, sag mal, die unternehmerische Komponente dabei, die Einstellung überhaupt zum ganzen Thema Sales, wie viel Prozent auch der Zeit widmet man irgendwie dem. Und da ist ja auch wieder die Tendenz, die dann schnell auch kommt mit, ach, ich habe noch eine geile Idee fürs Produkt, die haben wir hier, baue ich jetzt erstmal noch 80% meiner Zeit am Produkt weiter und mache dann vielleicht noch mal ein kleines bisschen E-Mails schreiben. Und das umzudrehen, zu sagen, so Produkt ist jetzt irgendwie MVP plus da, würde ich sagen, und eher zu switchen, nee, es ist jetzt 75% Arbeit in der Sichtbarkeit, im Vertrieb, im Marketing und 25% Produktarbeit, also auch erstmal so auf der Stellschraube, auf der Unternehmensseite. Und dann bewusst halt auch, das mache ich im Moment, in den Austausch zu gehen mit Leuten, wo ich gesagt hätte, ah, das ist irgendwie, ist anscheinend kein Produktmensch, das ist vielleicht auch kein Entwickler, kein Coder, sondern das ist jemand, der hat ein Unternehmen erfolgreich gemacht, auch gerne im SaaS-Bereich, eher mit dem Schwerpunkt, wie setze ich eine gute Sales- und Marketing-Maschinerie, Prozesse auf, dass ich mir mal anhöre, was die zu erzählen haben, dass ich das nicht abtue als, das sind die Sales-Heinis, sondern dass ich zuhöre und gucke, was kann ich lernen, wie kann ich das ernst nehmen und wie können wir es bei uns eventuell implementieren. Und deswegen das mit sich selbst nicht zu ernst nehmen, ich mag es ganz gerne, sich nicht dann auch irgendwie zu sehr sozusagen, weiß ich, also zu spaßbefreit zu sein, deswegen auch der hinten mit, ja, ich brauche jetzt auch also Network Marketing und irgendwie den nächsten B2B Sales Coach, den will ich jetzt bitte nicht in meiner Inbox haben, denn das ist natürlich auf LinkedIn gerade so ein Thema, die kommen dann sofort um die Ecke. Ich suche jetzt gerade den Austausch wirklich da mit Unternehmern, die das irgendwie systematisch aufgebaut haben und die dann vielleicht auch mal ein offenes Ohr haben, die auch den Austausch schätzen und nicht jetzt nur auch noch irgendwie schnell ein 12-Wochen-Programm verkaufen wollen. Also ich mache kein 12-Wochen-Sales-Coaching-Programm, gerade habe ich auch nicht vor.
Okay. Wie tust du dich dann da selber, ich nenne es mal disziplinieren, ich kenne das von mir selber, was du beschrieben hast. Du machst dann lieber was Technisches, weil du, das ist halt deine Komfortzone. Da gehst du dann rein, du weißt, okay, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kriege ich es heute Morgen oder heute Mittag oder bis heute Abend fertig und dann habe ich was geschafft, check, Erfolgserlebnis. Ja. So, die Dinge, die wir nicht regelmäßig tun, wie so vielleicht eine Vertriebstätigkeit, die schiebe ich vor mir her, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Also ich gehe jetzt her und mache mir so Blocker im Kalender, um es dann auch wirklich an dem Zeitpunkt zu machen, weil ich mich so ein Stück weit selber verarschen muss, damit das klappt. Wie machst du das? Also hast du da eine gewisse Strategie?
Ja, kommt mir bekannt vor mit dem sich ein bisschen selbst verarschen, ne? Damit es funktioniert. Also es muss sich natürlich auch erstmal irgendwie so eine neue Routine da etablieren, dass es nicht irgendwie ist, sofort irgendwie den Code-Editor oder irgendwie Figma aufzumachen, um loszudesignen morgens, sondern es ist tatsächlich eher die Devise, so wird dann die sozusagen unser Sales-Tool aufgemacht, unsere Pipeline geguckt und zu sehen, wo stehen gerade die Kontakte, die wir haben, ist jemand neu dazugekommen, wen sollte ich jetzt nochmal anschreiben per Mail, wo warte ich noch auf eine Rückmeldung für einen Termin, das ist tatsächlich Disziplinierung eher. Und die Hoffnung, dass das über die Wochen natürlich dann auch zu so ein bisschen mehr Selbstverständnis führt. Und es verliert tatsächlich so diesen unangenehmen Touch. Aber ja, es ist Disziplin und es hilft natürlich auch. Wir sind jetzt da zu zweit. Wir gehen regelmäßig dann gemeinsam auch immer wieder da drüber. Und dann, das hilft auch, sich selbst wieder zu disziplinieren dazu. Und der Austausch mit den Menschen, wenn man dann auch in den Termin ist, macht eigentlich auch immer sehr viel Spaß, muss ich sagen. Da lernt man da vielleicht aber auch mal ein bisschen mehr Nachdruck teilweise zu entwickeln, um zu gucken, okay, wir sind ja auch hier, weil wir schon auch was vorhaben und nicht nur sozusagen nett reden, ist super, aber wenn es dann komplett ziellos ist, ist es auch blöd. Das kommt noch so dazu. Und vielleicht auch gerade so als etwas introvertierterer Charakter ist es aber auch schon so, das kostet auch Energie und dieses da eine Wertschätzung selbst für zu entwickeln, das auch zu sehen, dass man, wenn man das macht, auch was geschafft hat. Das ist nicht so leicht, vor allem, wenn nicht bei allem immer sofort eine Zusage kommt, sondern wenn halt auch mal 10-mal in Folge man gesagt wird, ey, ist cool, aber gerade einfach keine Prio oder wir machen gerade was anderes und dann gehst du raus und denkst du, damn it, weil das ist, Produktarbeit ist immer sofort befriedigend für mich zumindest.
Ja, das ist exakt meine Erfahrung. Ja, ja. Du machst dann 10 Angebote und nichts wird was und dann denkst du, naja, mache ich halt weiter Produkt, ne? Das kann ich so, aber es hilft ja mittel- bis langfristig nicht weiter, von daher kann ich es komplett nachvollziehen. Du hast ein bisschen angesprochen, ihr seid zu zweit oder habt ihr jetzt auch mehr Leute, wo schon mithelfen. Wie teilt ihr euch die Themen auf? Habt ihr so eine fixe Aufteilung und so, du machst hier Produkt-Tech und jetzt halt Vertrieb oder wie macht ihr das?
Genau, also wir sind sozusagen beide jetzt gleichermaßen in den, ich sag mal, in den Sales-Aktivitäten drin, was irgendwie Termine und sozusagen das Abarbeiten der Leads und der Leute, der Interessenten angeht. Und ansonsten unterscheidet sich es in dem Sinne, dass ich dann, also abseits der strategischen Dinge, Produkt Tech hab und dass Philipp das Thema Marketing, Go-to-Market, also noch weiter auch Content auf unseren eigenen Kanälen beackert. Das heißt, er schreibt sehr viele Beiträge, macht da die ganzen SEO-Pages weiter. Wir arbeiten nochmal dann gemeinsam nochmal an der Webseite. Das ist auch dann ein Ding. Das ist übrigens dann, das ist so diese gefährliche Schnittmenge, denn das ist ja irgendwie dann auch, zahlt es aufs Marketing ein, aber es ist auch Basteln im positiven Sinne. Da ist es dann so, da kann man sich schnell selbst einreden, ich tue ja was fürs Marketing und man ist wieder am Basteln. Aber das teilen wir uns gemeinsam auf, um auch da Schritte zu machen. Und da sehen wir dann auch, wenn man dann so in die Google Search Tools und so reinguckt, das ist jetzt nichts, was über Nacht zu Erfolg führt, aber man sieht so einen Compounding-Effekt, dass es wächst und wächst und wächst und das ist dann schön. Aber so teilen wir das grob auf. Und ansonsten ist es halt, es ist Founder-Mode, das heißt, jeder macht das, was nötig ist, was getan werden muss. Ja.
Hast du, das haben wir, haben jetzt ein bisschen das Setup angesprochen und natürlich muss ich das auch fragen, finanziert ihr das jetzt gerade dann über die Agentur, was ihr da tut? Weil du hast ja ein bisschen angesprochen, ihr seid jetzt zu zweit, zu dritt, da habt ihr wahrscheinlich schon Kosten, ihr seid umsatzmäßig noch nicht so weit. Gibt es da regelmäßig Zuschüsse? Zahlt ihr euch noch Gehälter von der Agentur aus? Wie macht ihr das so finanziell?
Genau, also die Agentur finanziert nicht mehr quer, hat auch nicht querfinanziert tatsächlich, sondern das machen wir aus dem Bestandsumsatz, den wir jetzt haben. Wir haben beide die Situation, dass wir in der Lage sind, auf sozusagen Gehalt zu verzichten aktuell. Das ist vielleicht auch das ist eine Luxussituation, wenn man mal älter als, weiß ich nicht, Mitte 20 ist und nicht mehr mit sozusagen dem Bare Minimum vielleicht auch auskommt, dass man eine Situation hat, wo man sich auch finanziell was Neues nochmal trauen kann. Das ist cool, das genieße ich gerade sehr, aber das ist natürlich eine Luxussituation, die dem geschuldet ist, dass es in der Vergangenheit vielleicht auch schon nochmal ein, zwei erfolgreiche Businesses gab. Und deswegen haben wir da auch ein minimales Kostensetup gerade. Und die restlichen Kosten decken wir aus den Umsätzen, die wir auch machen, ganz gut. Und werden dann sehen, wie weit wir damit jetzt auch kommen. Das Jahr ist sozusagen so gesehen erstmal safe. Wenn wir aber sehen, wir finden jetzt irgendwie Wachstumshebel an einer bestimmten Stelle, dann werden wir da sehen, haben ein, zwei Sachen so, wo wir gucken, macht Sinn, irgendwie vielleicht auch irgendwo strategisch Partnerschaften einzugehen, können wir irgendwie anderen was bieten, wo wir wiederum davon profitieren können. Aber Bootstrapped ist erstmal way to go und da schauen wir erstmal, wie weit wir da so kommen. Aber ich glaube, es ist ein Bereich, in dem kann man aus sich raus auch gut wachsen. Da könnte sich höchstens was dran ändern, wenn sich eine unglaubliche Wachstumsperspektive irgendwie in einem Bereich ergeben sollte, wo man denkt, da macht jetzt ist vielleicht Sinn, auch strategisch nochmal mit jemandem zusammenzugehen, der irgendwie nochmal Marketingkapital mitbringt. Aber das sind wir jetzt gerade erstmal nicht.
Mhm. Aber das heißt, ihr habt jetzt durch einen Exit oder Erbe oder was auch immer so viel Kapital auf der Seite, dass ihr von dem leben könnt und deswegen investiert ihr alles, was ihr in der Firma verdient, wieder in die Firma. Und ihr glaubt aber auch daran, dass es funktioniert, weil sonst geht man ja auch nicht an sein Erspartes. Das ist ja auch klar, deswegen.
Genau, richtig. Ich glaube, Erbe ist es jetzt noch nicht, sondern es ist sozusagen selbst erarbeitetes Geld, alles, was wir gerade da reinstecken. Ja. In dem Sinne ist es so gesehen wie unser eigenes Angel Invest, muss man auch sehen. Das ist dann ja auch irgendwie da mal für ein Jahr irgendwie gerne auch mal ein sechsstelliges Invest, wo man vielleicht woanders in einem großen Laden auch gutes Geld verdienen könnte oder auch schon mal verdient hat. Von daher ist das sozusagen unser eigenes Angel Invest in die Nummer rein. Und da glauben wir dran. So, und ich glaube, da kommen wir bootstrapped, kann man schon sehr weit kommen da auch. Vor allem, wenn man es schafft, mit den entsprechenden Kunden auch nachhaltig zu wachsen. Das ist natürlich im SaaS-Bereich, wenn man jetzt in Richtung sozusagen yearly Packages auch pusht und sagt, gerade die größeren Pakete auch jährlich vorab abzurechnen, hat man natürlich immer direkt wieder einen Kapitalpuffer, dass man auch irgendwie investieren kann. Jetzt mal mit clever die Kosten vorab berechnet, hat man direkt wieder Marketing-Invest oder ein Invest in Wachstum, den man irgendwie tätigen kann. Und so versuchen wir das gerade.
Ja, verstehe. Wann war der entscheidende Moment, wo ihr dann gesagt habt, ja, das machen wir so? Also war das dann, als der erste Kunde zugesagt hat? Das ist ja immer so auch eine Frage, wenn die Leute das nebenher, neben ihrem Job machen. Das habe ich da tatsächlich viele Hörerinnen, bei denen das so ist. Also ist es schon der erste Kunde gewesen, der für euch dann den Ausschlag gegeben hat? Das ist das Feedback gewesen, eure eigene Überzeugung?
Wahrscheinlich eine Mischung aus den Dingen. Also es war, glaube ich, eher wahrscheinlich so Kunde 5, 6, wo man dann gemerkt hat, okay, es ist nicht dieser Einmal-Case, sondern man gesehen hat, okay, es löst wirklich auch von mehreren Unternehmen ein Problem. Dann auch das Feedback, was wirklich sehr gut war, sowohl in auf der menschlichen Kundenbeziehungsebene als auch auf der Zahlenebene. Die Robustheit, die wir auch gesehen haben, dass das auch das Tool sozusagen das bewahrheitet, was wir uns erhofft haben, dass es nicht, dass man nicht irgendwie jeden Abend mit dem mulmigen Gefühl ins Bett geht und hofft, dass am nächsten Morgen noch der Laden, so die Infrastruktur noch da ist und nicht abgeraubt ist, sondern es ist alles irgendwie robust, es funktioniert. Und dann war der Moment da zu sehen, ja, irgendwie gibt es auch nicht so die richtige Alternative, die gerade da pusht in die Richtung, in die wir da vorhaben. Es gibt halt kein europäisches Vimeo. Dann let's go. Philipp hatte Bock, ich hatte Bock. Und dann haben wir gesagt, gut, mit halbem Einsatz ist dann auch schwierig. Und dann haben wir gesagt, nee, dann geben wir dem jetzt halt auch das Go und machen es halt mit vollem Einsatz.
Habt ihr da irgendwelche Milestones? Weil du jetzt hast ja angesprochen, ihr habt auf jeden Fall einen Runway bis Ende des Jahres, so habe ich das verstanden. Gibt's da, habt ihr da eine harte Planung, wo ihr sagt, bis dahin muss der Umsatz da sein, bis dahin da gibt's das, oder ist das alles eher so ein bisschen im Fluss?
Es ist ein bisschen im Fluss, eine grobe Richtung haben wir natürlich und lustigerweise sind jetzt auch in den nächsten Tagen wieder unsere Strategietermine, wo wir uns genau noch tiefer da dann einsteigen werden, ist ja gerade jetzt noch Anfang des Jahres, aber also es gibt natürlich so mal ideelle Milestones, wie wenn man mal kurz schon mal in die Vergangenheit guckt, ist der Moment, wenn sozusagen der erste komplett Self-Serving-Kunde, also als wir unser Self-Serving gebaut hatten und dann sozusagen in der Lage waren, auch Kunden einfach über die Website zu bedienen und nicht das manuell machen mussten. Das sind so die gefühlten Milestones. Ist der erste Kunde kommt, wir wissen, wo kam der denn jetzt her? Hast du dem gesagt, der soll sich einen Account machen? Nee, krass, dann ist das einfach ein fremder Mensch jetzt, der auf unsere Seite kam, sich ein Package ausgesucht hat, sich angemeldet hat und dann kommt bei uns im Slack, macht es dann Pling, neuer Account wurde erstellt. Das sind so Sachen, wo du denkst, wow, geil, das ist so richtig, fast irgendwie so unbezahlbare Momente, so die irgendwie so kommen, auch wenn es dann irgendwie ganz klein ist. Und das ist natürlich ganz am Anfang, dann hast du Momente, wie du reißt irgendwie mal Traffic-Grenzen und denkst, ach krass, diesen Monat wurde jetzt haben wir so und so viel Videos in Terabyte irgendwie ausgespielt. Und das geht jetzt natürlich weiter, irgendwie mit Zielen mit, was sind vielleicht ein paar weitere Enterprise-Kunden, die wir noch gewinnen wollen, wie schaffen wir es, eine gewisse Click-Through-Rate an Konvertierung zu den Free-Trials hinzubekommen. Also das sind eher so, das sind Ziele, die wir uns gerade setzen, an denen wir arbeiten und das Umsatzziel wird dann irgendwie zwangsweise folgen, wenn wir an diesen Einzelbaustellen arbeiten. Und klar, schön wäre es, wenn wir sehen, dass Ende des Jahres an dem Punkt ist, dass es sozusagen substanziell auch aus sich raus wächst. Und dann werden wir mal sehen, wann wir Lust haben, uns vielleicht auch ein Gehalt zu zahlen. Oder, also da ist man dann wieder auf der unternehmerischen Ebene, sage ich mal, die Überlegung zu sagen, hätten wir jetzt das Geld, uns Gehälter zu zahlen, zahlen wir uns auch wirklich Gehälter. Die Alternative ist ja zu sagen, sehen wir, dass wenn wir vielleicht noch ein bisschen länger auf unser Gehalt verzichten und das Geld nehmen, um es in weiteres Wachstum, neue Kunden zu stecken, hat das vielleicht einen größeren positiven Effekt auf den Wert, den wir da aufbauen, dann ist das ja auch eine Abwägung, die man, sagen wir mal, aus unternehmerischer Sicht dann machen kann, wenn man in der Luxussituation ist, das sich sozusagen aussuchen zu können über einen gewissen Zeitraum.
Aber ist das Ziel dann, dass du das mal verkaufen möchtest oder möchtest du ein Business aufbauen, das dir wiederkehrende Umsätze bringt und du dann auch dein Gehalt voll bezahlen kannst irgendwann?
Ja, aktuell würde ich sagen, also Verkauf, dafür bin ich nicht, also nicht, dass ich was gegen Verkaufen habe, aber das motiviert mich nicht. Es motiviert mich nicht, irgendwas zu bauen mit dem Ziel, es dann zu verkaufen, sondern mich motiviert es, das zu bauen, um, weiß ich nicht, zu sehen, dass irgendwie irgendwann mal 1000, 2000, 3000 Websites cookiefreie Videos ausliefern, getriggert durch uns oder getrieben durch uns. Das ist das, was mich reizt und auch zu sehen, wie sich dann dieses Produkt entwickelt, wie das dazu beiträgt, dass irgendwie das europäische Web irgendwie ein bisschen geiler wieder wird. Das ist das, was mich irgendwie kickt und zu sehen, was geht da so. Von daher Verkauf, nee, das ist nichts, was mich motiviert. Das ist nichts, was mich motiviert.
Du hast schon ein paar so negative Momente angesprochen mit dem hier, du musst 10 Gespräche führen, Verkaufsgespräche und dann wird es nichts. Und mich würde jetzt interessieren, du hast jetzt die positiven ein bisschen angesprochen hier, erster Kunde konvertiert selber. Gab es auch so negative Momente und wie seid ihr da rausgekommen? Da zweifelt man ja auch schon an sich oder am Produkt und an der Zukunft. Gab es solche mal?
Ja, das sind dann tatsächlich so die Momente, wo man merkt, man hat zum Beispiel irgendwie ist im Gespräch mit irgendwie einem Kunden, vielleicht auch potenziell größeren Kunden und man kann dem ganz klar, sieht man und der weiß auch, da ist das Problem, wir würden es lösen, aber es ist kein Interesse daran, gerade die Energie aufzuwenden, das irgendwie zu lösen. Das sind dann so die Momente, wo man sich denkt, okay, wir sehen hier, ihr nutzt irgendwie ein Tool, das ist nicht konsentfrei, ihr habt super viele Videos auf eurer Webseite und die sehen das alle und dann hast du so ein abwiegendes, ja, ja, aber nee, das ist so, da kommt man dann schon ins Zweifeln, wo man so denkt, so, haben die Leute überhaupt Bock, sich zu verändern und da was irgendwie dran zu tun, was zu machen oder trifft man da mehr auf so eine Lethargie und man strampelt sich einen ab, man will irgendwie was machen und das verpufft komplett. So, da, das sind so Sachen, da gehst du dann raus und denkst dir, boah, weiß ich jetzt nicht. Das nimmt auch mal Drive raus. Das ist, glaube ich, dann aber auch wiederum Teil dieses Lernprozesses rund um sich das Produkt verkaufen können, damit umzugehen, dass man Ablehnung bekommt und man auch da wieder als Produktmensch, man hat ja eben so dieses Gefühl, man hat jetzt was gebaut und die ganze Welt hat darauf gewartet, auf das, was man da hat, denn das ist ja schließlich eine gute Lösung. Und die Welt hat einfach nicht auf einen gewartet. Ich glaube, das gibt es ein paar Mal wahrscheinlich in der Geschichte, dass die Welt auf ein Produkt gewartet hat und dann ist das direkt einfach so durch die Decke gegangen. Aber mit diesen Momenten irgendwie auch nochmal umzugehen, wo man merkt, oh, es dauert länger, als man gedacht hat. Oh, es ist die Landingpage, die man gebaut hat, die schlägt nicht sofort ein, sondern machst es und dann passiert eine Woche gar nichts. Das sind halt so Momente, wo man sich so denkt, oh fuck, ey. Ja.
Kennen alle wahrscheinlich die Momente. Ja, habt ihr dann jemand, der euch da auch von extern supportet, also so eine Art Mentor oder irgendjemand, wo ihr eure, jetzt seid ihr ja zu zweit, da ist ja auch, entweder ist man zusammen der gleichen Meinung oder 50-50 und dann braucht man vielleicht einen Dritten, der einem hilft. Habt ihr da jemand?
Ja, da gibt's ein bisschen mehr sozusagen im Umfeld. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen bekloppte, in Anführungsstrichen positiv bekloppte, hoffentlich Familie so im Background. Das heißt, ich habe 4 Geschwister. Wir sind alle irgendwie Digitalunternehmer geworden.
Cool. Alle 4?
Ist jetzt alle 4. Richtig. 2 meiner Brüder haben jetzt auch dann schon ein SaaS-Business über 10-12 Jahre sehr erfolgreich gemacht, bis hin zum Exit dann auch nach 12 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt nicht komplett blank irgendwie und treffen auf diese Herausforderung irgendwie neu. Da ist auch im familiären Umfeld sozusagen viel Austausch. Deswegen, da sind wir jetzt auch die nächsten 3 Tage, dann schließen wir uns wieder ein mit der Familie, mit der Holding, die wir da haben, alle zusammen. Okay. Und die Holding ist auch beteiligt an unseren Unternehmungen, die wir da alle so machen und tauschen uns dann dazu sehr viel aus. Also das hilft natürlich auch enorm. Und auf der anderen Seite habe ich so 2-3 auch Unternehmer, die schon ein bisschen weiter sind, die schon irgendwie erfolgreich größere Läden gebaut haben, wo ich es auch sehr schätze, dass die sich dann auch mal Zeit für mich nehmen, wo ich mal rumheulen kann, mal meine Ideen teilen kann, aber auch einfach mal Meinung einholen kann oder auch mal gesagt bekomme, wenn ich denke, hey, ist das irgendwie ein Dead End, wo du jetzt irgendwie reinläufst. Ja, der Austausch mit Leuten, die mir schon mal Dinge gemacht haben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, als bin ich auch irgendwie 42, im Kopf irgendwie aber gefühlt immer noch so der Mitte-20-Jährige, der Bock hat, Dinge zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist auch ein weiterer Faktor, der sozusagen hilft, ist jetzt zu schauen, irgendwie die nächste verrückte Generation schon versuchen, irgendwie wieder mit einzubinden. Da haben wir jetzt auch der Moritz, irgendwie unser Entwickler, der jetzt gerade noch an der RWTH Aachen Informatik auch studiert. Aber das ist so jemand, der hat einfach so richtig Bock und richtig Drive. Und das ist auch so junge Menschen, die quasi keine Grenzen in Anführungszeichen akzeptieren.
Pushen euch negativen. Dann auch.
Sozusagen. Genau, sondern zu holen, so lass ruhig mal so ein paar Unruhestifter irgendwie mit dabei haben, weil man ist jetzt nun mal nicht mehr der mit 20-Jährige, der vielleicht auch noch mal ein paar Dinge reinbringt, die vollkommen neu sind von der Perspektive her, auch da nicht zu sehr so im eigenen Saft zu schmoren. Das fand ich auch noch mal tatsächlich und finde ich extrem bereichernd. Ja.
Okay. Was habt ihr für Ziele so für dieses Jahr mit der Firma? Was mir jetzt so auf der Webseite auffällt, die gibt es in Deutsch und Englisch, aber das Thema Cookie und Consentfrei ist ja eigentlich ein europäisches. So könntest du jetzt auch die Seite noch in Französisch übersetzen oder in Italienisch, Spanisch. Keine Ahnung, ob das bei denen auch so ein Thema ist wie bei uns oder sind da wir nur in Deutschland so?
Genau, also es ist ein europäisches Thema, weil letztendlich haben alle dieselben Regulariken logischerweise in der EU. Und das steht zum Beispiel auch auf der Agenda, also zu gucken, gerade Frankreich ist auch ein sehr datenschutzsensibler Markt, die Niederlande auch, aber also letztendlich heutzutage mit auch irgendwie KI-Lösungen und so weiter ist jetzt erstmal die Übersetzung auch des Tools und der Website ist das kleinste Problem. Da geht es dann auch dann drum zu sehen, was sind denn die Eigenarten vielleicht dieses Marktes, mit welcher Ansprache, mit welcher Marketingstrategie, mit welchen Keywords erreicht man da die Leute und auch dann in der Lage zu sein, den Markt dann entsprechend gut zu bedienen, vor allem auch erstmal zu verstehen. Den, weiß ich nicht, in Frankreich muss man wahrscheinlich nicht mit den deutschen Referenzkunden auf der Webseite kommen, sondern muss man dann schauen, wie macht man denn irgendwie das? Da ist vielleicht die in Deutschland Flagge eingefärbte Hosting-Symbol neben Server in Deutschland. Vielleicht ist es dann nicht der richtige Trust-Indikator, sondern die Franzosen werden da was anderes brauchen. Also ich glaube, das sind so Sachen, da habe ich auch Bock drauf jetzt, das irgendwie rauszufinden. Aber das ist natürlich schön zu sehen, dass da sicherlich ein Multiplikator ist über die ganzen europäischen Länder, was vielleicht auch dann eher nochmal ein Asset ist im Vergleich zu, bist du irgendwie nur in Englisch da, sondern kannst du auch, also verstehst du auch die europäischen Länder als Anbieter und hast du nicht nur eine übersetzte Webseite.
Das ist ein interessanter Aspekt. Ne? Ja. Weil viele gehen wahrscheinlich her und machen genau das. Sie übersetzen es einfach in die Sprache, ohne zu schauen, was ist denn die kulturell richtige Ansprache auch. Jetzt eine Deutschlandfahne mit Hosting, das ist natürlich klar, da willst du vielleicht eher was anderes sehen. Da gibt es ganz viele Punkte wahrscheinlich.
Ja, und das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt aus den USA kommst als Unternehmen, ich glaube, das kriegt man immer mal wieder mit, dass die Europa nicht so richtig verstehen. Für die ist dann Europa irgendwie wie ein Land, sage ich mal, und da sind mehrere Länder irgendwie drin. Aber wie unterschiedlich wir doch hier alle sind in Europa, ich glaube, das ist gerade den US-Companies nicht so bewusst, wie unterschiedlich Kulturen sind, wie unterschiedlich Menschen Geschäfte wahrscheinlich auch miteinander machen, wie man miteinander umgeht, was man kommuniziert. Da bin ich sehr gespannt drauf, da habe ich auch richtig Lust drauf, das nochmal rauszufinden. Deswegen, da hilft es vielleicht auch. Ich bin jetzt gerne häufiger in Spanien, auch zum Coworken mal über ein paar Wochen, da mal zu sehen, wie die Menschen drauf reagieren und das rauszufinden. Aber das wird gut.
Ja, super interessant. So, also abschließend würde mich jetzt noch interessieren, wie du arbeitest du jetzt mehr wie früher im Agentursetup jetzt, weil Startup sozusagen noch am Anfang steht, haust du da 50, 60 Stunden rein oder bist du da auf einem normalen Niveau und wie erholst du dich dann von dem Thema?
Ja, also es ist schon, ich glaube, es ist das viel, viel Arbeit, weil sie hört auch nie auf, aber es kommt natürlich niemand von extern mit einer To-Do-Liste oder einer Anforderungsliste, der jetzt irgendwie sagt, das muss nächste Woche fertig sein, wie jetzt im Agenturkontext mit einem Kundenprojekt. Das heißt, da ist eher so ein bisschen Selbstschutz angesagt, dass man es irgendwie schafft, es nicht zu übertreiben. Vor allem, weil es ist halt, es macht unfassbar viel Spaß. Das ist so der Freudefaktor an dem, was ich da mache, könnte eigentlich nicht größer sein. Und das macht dann auch die Sachen, die einem vielleicht nicht so angenehm sind, sonst macht das alles irgendwie erträglich, aber es ist so, also es ist schon maximal cool. Und dann ist eher die Gefahr, nicht zu viel zu machen und sich so auffressen zu lassen und irgendwie rauszukommen. Ich mache irgendwie dann gerne Sport, gucke, dass ich irgendwie rauskomme. Aber ich glaube, ja, irgendwie Startup was Neues anfangen, ohne auch da irgendwie entsprechend Stunden reinzustecken, ist schwierig. Aber mir hilft Sport, um bei Verstand zu bleiben. Manchmal hilft aber auch der lange Spaziergang. Aber als, sag mal, so ein bisschen Mensch mit irgendwie, der ein bisschen so ein ambitionierteres Mindset vielleicht auch hat, also etwas kompetitiv vom Typus her, der vielleicht auch immer die Challenge braucht, ist es für mich immer einfacher zu sagen, hier zum Sport, die Rechtfertigung ist eher mal gezogen, als mit, ich mache jetzt einen entspannten Spaziergang. Auch wenn ich beides wertschätze.
Ja, mir hilft es auch, auf so andere Gedanken zu kommen. Oder da fallen einem auch neue Sachen ein oder wie man Dinge, die man schon weiß, besser verknüpfen kann. Das ist so das, was mir beim Mittagsspaziergang so auffällt oder einfällt.
Ja, das ist ja auch dieses Ding, wenn man dann in diesem Modus ist, wo man denkt, die To-Do ist lang, was man machen möchte, man hat super viel Pläne und man macht und macht und macht, dass ich mich auch immer wieder schwer tue, dann zu sehen, wie viel Wert darin liegt, auch mal wieder in die Ruhe zu kommen, wie du gerade sagst, wie viel Erkenntnis dann auf einmal manchmal kommt, wenn man es mal schafft, wirklich den Kopf mal frei zu kriegen. Und das ist natürlich nicht einfach, weil man dann irgendwie denkt, ich mache jetzt hier Progress, weil ich will das alles machen. Aber manchmal ist man dann so verbissen da drin vielleicht. Und dann schafft man es, rauszukommen, macht seinen Sport oder macht auch mal wirklich so ein Wochenende komplettes Kontrastprogramm, ist nun mal mit Freunden unterwegs und dann weil sie, das ist das Übliche, dann bist du spazieren, sitzt unter der Dusche, sitzt auf dem Klo oder stehst unter der Dusche und dann denkst du, ah, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, das erscheint mir gerade, das ist interessant. Und dann entwickelt sich daraus wieder was, sei es irgendwie vielleicht eine komplett neue Feature im Produkt, was auf irgendwie auf Zuspruch trifft oder auch nur, also ja, in die Ruhe kommen ist schon auch eine echte Fähigkeit, die ich manchmal, der ich manchmal nicht genug Raum auch gebe einfach, das ist so. Hm.
Ja, ich glaube, es hilft enorm und bis man in der Dusche sitzen, dauert es, glaube ich, noch eine Weile, aber ja, ich kann es nachvollziehen, dass man unter der Dusche gute Ideen hat und da hat man halt auch wirklich seine Ruhe, normalerweise, ja.
Ja, wenn man in der Dusche sitzt, dann sollte man sich vielleicht andere Gedanken machen, das klingt dann, das klingt drüber.
Ja, alles klar, Jan. Vielen Dank für die ausführliche Geschichte. War sehr interessant und lehrreich und habe wieder auch einiges gelernt über den ganzen Themenkomplex. Danke dir fürs Teilen der Geschichte.
Ja, ich danke dir. Ne? Und wenn jetzt irgendwie jemand Bock hat oder sowas, sich zu dem Thema auszutauschen, weil sei es andere Gründer oder andere Gründer, die auch am Sales-Prozess leiden oder rumdrücken.
Oder in der Dusche sitzen, ja.
Oder in der Dusche sitzen. Nein, meldet euch gerne. Ja, da austauschen. Mich findet man auch übrigens im Doppelgänger-Discord, da wo wir uns kennengelernt haben.
Verlinke ich auf jeden Fall alles. Ich verlinke dein LinkedIn-Profil und natürlich auch den Doppelgänger-Discord und dann sehen wir uns da in der digitalen Welt und viel Erfolg euch weiterhin.
Ja, ich danke dir.
Danke dir, schönen Tag, ciao.
Ciao.
So, und das war auch schon wieder die Folge 108 von Happy Bootstrapping. Schick mir gern Feedback, Fragen zur Folge oder auch gern Gästevorschläge an hallo@happy-bootstrapping.de per Mail oder über LinkedIn. Kontakt findest du wie immer in den Shownotes. So, der Jan hat noch einen Gutscheincode im Gepäck und zwar gibt es 20% für die erste Buchung, egal ob fürs erste Jahr, erster Monat, je nachdem, welches Paket du auswählst. Mit Happy Bootstrapping, alles groß geschrieben, gibt es die 20%. So. In der nächsten Woche habe ich den Simon von nat.js zu Gast. Das ist eine Desktop-Automatisierungssoftware, die er früher Open Source angeboten hat und jetzt das nicht mehr tut. Ihn habe ich über einen Hacker News-Artikel gefunden, weil er einmal ja da einen Top-Artikel gelandet hat, in dem er geschrieben hat, I'm giving up on Open Source. Und über das sprechen wir dann nächste Woche in Folge 109. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.